berichtet, es fahren Ersatzbusse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Tag. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann. Es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende anzuheben. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann, Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden, alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
Russland und die Ukraine streiten weiter über einen vereinbarten Gefangenenaustausch. Der Kreml wirft der Ukraine vor, den Austausch auch von getöteten Soldaten zu verzögern. Die Regierung in Kiew weist das zurück. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Die Ukraine habe entsprechend der in Istanbul getroffenen Vereinbarungen gehandelt. Ein Datum für den Austausch von jeweils 6.000 Leichen sei demnach nicht vereinbart worden. In Istanbul hatten sich eine russische und eine ukrainische Verhandlungsdelegation auf den kompletten Austausch schwerkranker oder schwerverletzter sowie Kriegsgefangener bis 25 Jahren geeinigt. Die Ukraine habe eine entsprechende Liste vorgelegt, Russland nicht, gibt der Koordinierungsstab an.
Die israelische Armee hatte im Gazastreifen nach eigenen Angaben eine weitere Geisel tot geborgen. Es handele sich um einen Mann aus Thailand, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppt wurde. Er arbeitete als Erntehelfer in einem Kibbuz. Vor zwei Tagen hat das Militär die Leichen von zwei US-israelischen Geiseln geborgen. In Berlin-Reinickendorf hat sich ein Anhänger von einem Auto gelöst und einen Unfall verursacht. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Der Anhänger geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Autos. Eines davon überschlug sich. Der Unfallort wurde für mehrere Stunden gesperrt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend neben etwas Sonne auch einige teils kräftige oder gewittrige Schauer. Zurzeit in Berlin-Marzahn 16, in Senftenberg 25 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils heftige Schauer oder Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dreimal die Stunde senden wir Nachrichten hier im RBB 24 Inforadio und abends nach 18 Uhr immer noch zweimal die Stunde. Das sind also ganz schön viele Nachrichtensendungen am Tag, aber wie entstehen die eigentlich? Wonach entscheiden wir, was wir wie melden? Darüber hat RBB 24 Inforadio Redakteurin Sylvia Tieks mit unserem Nachrichtenredakteur Tilman Büttenbender gesprochen. Heute ist nämlich Nachrichtentag in der ARD.
Unser Frühteam für unsere Live-Sendung ab 6 startet da 2 Stunden früher. Die kommen ja um 4. Die Nachrichtenredakteure auch. Was machen die als erstes?
Na, die Welt bleibt ja nicht stehen. Auch in der Nacht wurden Nachrichten geschrieben. Die werden uns zum Teil übergeben, wenn sie noch zu gebrauchen sind oder wenn es Vorausmeldungen sind. Auf die setzen wir auf. Dann gucken wir durch die Agenturen, auch Agenturen laufen die ganze Nacht durch, ist ja logisch, und suchen die für uns relevanten Themen raus, verabreden, welche wir davon machen wollen und wie, und dann geht's ans Schnitzen.
Machen das nur die Nachrichtenredakteure, die morgens schon da sind, oder bespricht man sich in der größeren Gruppe?
Man bespricht sich eigentlich mit dem gesamten Frühteam. Also es kommen ja auch Programmelemente, Interviews, die geplant sind und solche Dinge. Die werden alle mit einbezogen in die Entscheidungen, was wir dann am Ende an Portfolio vorbereiten.
Früher gab es die sogenannten Nachrichtenticker. Manchmal wird das noch benutzt, dieses Wort. Wir haben das noch gelernt an diesen ratternden Maschinen, wo die Papierrollen endlos schienen und man dann die Meldungen einzeln abriss. Das gibt es schon lange, lange, lange nicht mehr. Wie sieht das da heute aus? Ich muss mir das visuell vorstellen. Was läuft da ein an Meldungen von Agenturen?
Also der Ticker ist zum Glück leise geworden, ja, sondern das kommt alles auf dem Bildschirm an, wie du gerade schon gesagt hast. Das sind pro Minute 1 bis 2 Meldungen. Das sind kleine Erklärstücke oder Nachrichten, die von Reportern aus der ganzen Welt zusammengetragen werden. Die verkaufen es an ihre Agenturen und diese Agenturen wiederum haben wir abonniert und so kommt es dann bei uns im Computer an. Wir nehmen dann, wenn wir ein Thema interessant finden, 1 bis 2 Meldungen von am besten unterschiedlichen Agenturen, packen die Texte zusammen und schreiben daraus dann eine eigenständige Nachrichtenmeldung.
Die Agenturen, die wir beziehen, das sind die Klassiker, kennt auch der ein oder andere vielleicht, also Deutsche Presseagentur, dpa, Reuters, was haben wir noch?
AFP, also Agence France-Presse heißt genau. Das dann, also das sind die Franzosen. Eigentlich alle möglichen großen, die amerikanischen Agenturen wie AP, also Associated Press, Reuters aus Großbritannien. Wir haben den großen Luxus, dass wir wirklich alle Agenturen haben. Katholische Nachrichtenagentur, Sportinformationsdienst, alles.
Dazu kommt ja noch, sagen wir mal, große Nachrichtendienste wie BBC, die inzwischen auch schon lange Eilmeldungen auf Smartphone oder auch eben im Internet liefern. Das sind ja auch Quellen für uns.
Das sind auch Quellen für uns, aber eher nachrangig. Also wir sind ja selber auch ein Medium und dementsprechend gucken wir nicht so sehr darauf, was die lieben Kollegen in den anderen Medien gemacht haben, sondern schauen lieber auf unsere Korrespondenten, auf unsere Reporter, auf unsere Agenturen.
Das sind dann auch unsere eigenen RBB-Kollegen. Wir haben ja auch eine eigene Nachrichtenagentur im RBB oder eine Verteilstation, wenn man so will. Da fließt also auch Information noch rein, die dann bei euch am Nachrichtentisch landet.
Genau. Also unsere Reporter sind ja unterwegs und wenn die interessante Geschichten mit Nachrichtenwert finden, kommt es ins CNC, das ist unsere zentrale regionale Nachrichtenredaktion und aus der bekommen wir dann schon so häppchenweise vorgefertigte Meldungen, die wir dann nur noch ein bisschen konfektionieren müssen und das ist natürlich mit die schönste Nachrichtenquelle unserer eigenen selbstgeschöpften Geschichten.
Genau, unser crossmediales News Center, da steckt ja auch schon wieder das Wort News, also Nachrichten drin. Wir können uns ja mal, damit das noch plastischer wird, uns den Tag vornehmen. Wir zeichnen das auf am Mittwoch, am 4. Juni und wir haben aufgemacht, das ist die Top-Meldung in unserer Nachrichtensendung mit dem Investitionsplan der Bundesregierung. Warum habt ihr das ausgewählt als Aufmachermeldung?
Als Aufmachermeldung hauptsächlich aus dem Grunde, dass der Nachrichtentag bzw. die Lage, also der Morgen, der war recht nachrichtenarm. Nun ist Nachrichten machen am Ende reines Handwerk. Also wir haben Kriterien, nach denen wir Dinge bewerten. Also Aktualität, Gesprächswert, Hörernähe, Nutzwert, aktuelle Entwicklungen, all solche Dinge. Und da war das einfach noch das stärkste Thema. Die Wirtschaft liegt am Boden, die alte Regierung, die Ampel, ist an der Wirtschaftspolitik zerbrochen und jetzt setzt die neue Regierung Impulse und somit war das stärkste Thema. Wir hatten dazu auch noch ein Interview, um nochmal klarzumachen, das ist eine gesamte Teamentscheidung und dann fiel die Entscheidung auf dieses Thema.
Genau, wir haben den Geschäftsführer der Unternehmensverbände, glaube ich, Berlin-Brandenburg interviewt dazu. Da wussten wir also, da kommt noch was an Neuigkeit zu dieser Meldung hinzu. Wie bewerten die Unternehmer in Berlin und Brandenburg das? Konnte man also abschätzen, da kriegt diese Meldung, diese bloße Ankündigung, dass das Kabinett das machen wird, nochmal Futter sozusagen. Das ist für uns auch ein Kriterium, oh, das könnte interessant werden.
Na, das ist nicht unbedingt ein Kriterium, aber es ist vielmehr so eine klassische Vorgehensweise. Also, dass wir begleiten Entwicklungen ja sehr nah mit unseren Nachrichten. Und das ist gerade bei unserer hohen Schlagzahl von 3 Sendungen pro Stunde manchmal sehr, sehr schön zu beobachten, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, weil wir dann halt so nah dran sind. Erst die Ankündigung, dann die Äußerung eines Politikers oder eines Sachverständigen und dann dessen Weiterdreh.
Sie hören das RBB 24 Inforadio, das Vis-à-vis in unserem Programm heute mit Tilman Büttenbender. Es ist nämlich Nachrichtentag in der ARD und aus diesem Anlass wollen wir Ihnen, unserem Publikum, unseren Usern erklären, wie wir Nachrichten machen. Wie kommen wir eigentlich zu unseren Sendungen und wie gestalten wir die? Ich habe mir nochmal angeguckt, was wir sonst für Meldungen dann drin hatten. Das war nochmal eine Meldung zu den Zurückweisungen an der Grenze nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts. Wie geht das politisch weiter? Gab es offenbar neue Äußerungen? Dann hatten wir was zu einer europäischen Antwort auf US-Zölle. Nahostmeldung. Dann sind wir in die Region gegangen. Es gibt da, glaube ich, Probleme mit dem Flughafenexpress zum BR.
Genau. Mehr so eine Servicemeldung in diesem Fall.
Ja, genau. Auch ein Kriterium für uns. Du hast es ja eben auch erwähnt, Nutzwert. Das sollten die Leute wissen, das ist wichtig. Und der Klassiker mit Sport, die Nachrichtensendung beendet mit Fußballerinnen.
Wobei das immer lustig ist, weil wir nehmen ja gerne eine bunte Meldung hinten raus oder den Sport hinten raus. Wir wissen aber gar nicht, ob die Menschen draußen mitbekommen, dass das jetzt die letzte Meldung ist.
Nein, ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie eine Nachrichtensendung gebaut werden kann bei, sagen wir mal, überragenden Sportereignissen. Das muss ja nicht Fußball sein. Machen wir auch damit schon mal auf.
Absolut, ja. Mit einer Goldmedaille machen wir gerne mal auf.
Genau, ja. Oder wenn wirklich ein großes Turnier, ein internationales Turnier, die Deutschen weitergekommen sind, das kennt unser Publikum, glaube ich, auch. Also das muss nicht die letzte Meldung sein, ist es aber gern in der Tat. Genau. So, jetzt wird es ein bisschen gemütlich. Das Schlimmste ist vorbei, könnte man vielleicht sagen, weil die oft als schlimm wahrgenommenen und auch schlimmen Meldungen, Krieg, Tod, Zerstörung, Verwüstung, Katastrophe, die kommen in der Regel vorne. Das ist, glaube ich, seit Jahrzehnten so, weichen wir auch nicht von ab, oder?
Na, das Gemeine ist, die erregen halt die meiste Aufmerksamkeit, die haben den höchsten Gesprächswert, die erregen die meiste Betroffenheit.
Wie ist das in unserer Nachrichtenredaktion? Wie diskutieren wir das? Weil wir ja seit Jahren gerade bei diesem Thema merken, es zieht alle runter, auch uns, die wir eigentlich gewohnt sind, damit umzugehen. Das ist unser Geschäft nun mal, Nachrichten im Inforadio, okay, weil sich daraus alles ableitet. Aber Ukraine-Krieg, Nahostkrieg, vorher die Pandemie, die schlechte Wirtschaft, man kann das endlos fortsetzen. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ich höre gar keine Nachrichten mehr, ich ertrage es nicht mehr.
Wir versuchen natürlich, sobald es geht, sogenannte Constructive News beziehungsweise auch positive Nachrichten so hoch zu hängen wie möglich. Gestern ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Der Impuls der Bundesregierung, jetzt wirtschaftlich Dinge ändern zu wollen, ist im Prinzip eine gute Sache. Also allein das Signal, wir haben es verstanden, wir werden jetzt hier versuchen, die Wirtschaft wieder in den Start zu kriegen, das ist mal eine gute Nachricht und damit gehen wir dann natürlich auch gerne nach vorne.
Da wird es allerdings auch interessant. Wie blickt man auf Nachrichten und wie meldet man die? Denn der Finanzminister nennt ja diese Steuererleichterung, die die schwarz-rote Regierung nun aufsetzen möchte, Investitionsbooster. Die haben das belabelt. Und wir kennen das von der Ampelregierung. Da gab es die Bazooka und was es alles gibt. Kann man sagen, das können die ja machen. Die können ja ihre Dinge benennen, wie sie wollen. Wie gehen wir mit solchen Labels um? Da macht sich die ganze Diskussion dahinter auf. Die einen nennen es Propaganda, die anderen nennen es Verkaufe und in der Mitte nennt man das dann Framing aus dem Englischen, dass schon Dinge mit einem Rahmen vorgegeben werden, den das Publikum gefälligst übernehmen möge. Das ist für uns nicht mal ganz einfach, oder?
Nee, versuchen wir auch, soweit das geht, zu verhindern. Also gerade den Investitionsbooster, den hast du bei unserer Nachrichtenmeldung nicht einmal gefunden. Oder beziehungsweise genau einmal, das hat der Korrespondent genommen. Und der hat das aber dann auch gleich ironisch überspitzt. Das ist aber eine Sache, die kann der Korrespondent machen oder ein Reporter. Die Nachricht an sich, das reine Werk, tut das nicht. Sondern das bleibt so neutral wie eben möglich. Es wird einfach nur dargestellt, was ist. Und dabei natürlich am besten kein Framing benutzt, sondern es werden Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Das ist faktisch, was da auf dem Papier steht. Und alles, wie das gelabelt wird, das darf dann die Regierung gerne selber probieren, durchzudringen damit zu den Hörern. Wir helfen ihnen dann nicht.
Letzte Frage, KI. Künstliche Intelligenz. Noch schreibt die KI bei uns nicht die Meldungen.
Nein, und das wird sie auf absehbare Zeit auch nicht tun. Sondern wenn, dann wird sie sich, so sehe ich das oder das erwarte ich, an diesen handwerklichen Sachen abarbeiten. Also jetzt rein die Textformulierung oder die Gestaltung innerhalb der Meldung. Liedsatz, Folgesatz, Quelle, Hintergrund. Das kann sie von mir aus alles machen. Aber am Ende wird immer ein Mensch drüber gucken müssen, um die Quellen zu checken, um Formulierungen zu checken, um Zusammenhänge zu checken, die da vielleicht entstanden sind, die so nicht gegeben sind und so weiter und so fort. Also es ist viel zu komplex, um es der KI ganz zu überlassen. Auf absehbare Zeit wird da immer wieder ein Mensch drüber gucken müssen.
Und im Moment machen überhaupt Menschen bei uns die Nachrichten. Und einer davon ist Tilman Büttenbender. Danke fürs Gespräch.
Immer gern.
Tilman Büttenbender, Nachrichtenredakteur hier bei uns im RBB24 Inforadio im Gespräch mit Sylvia Tieks.
RBB24 Inforadio Sport.
Hallo Sportsfreunde, im Studio ist Thomas Kroh. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Bei den French Open in Paris läuft das Finale der Damen. Tennis wird also ein Thema sein in der kommenden Viertelstunde und die deutsche Nationalelf vor dem Spiel in der Nations League um den dritten Platz morgen gegen Frankreich. Ja, Arina Sabalenka aus Weißrussland gegen Coco Gauff gegen die US-Amerikanerin Guido Ringel. Der erste Satz endete im Tiebreak. Es war spannend. Und wer hat diesen Tiebreak für sich entscheiden können und wie ging es danach weiter?
Die Nummer 1 der Welt, Arina Sabalenka, holte sich den. Sie hatte davor schon unzählige Möglichkeiten, sich den Durchgang zu schnappen, aber scheiterte dann meist nicht nur an ihrer Gegnerin Coco Gauff aus den USA, sondern an sich selbst. Viele leichte, unerklärliche Fehler für eine Nummer 1 der Welt. Insgesamt das Spiel von beiden nicht auf höchstem Niveau. Sie erlauben sich immer wieder so kleine Auszeiten, möchte ich es fast nennen. Dann ist der Rhythmus weg, die Fehler sind da und davon profitiert dann jeweils die Gegnerin. Es ist ein ständiges Hin und Her. Beide haben auch Schwierigkeiten, ihre Aufschlagspiele durchzubringen. Aber Sabalenka hat dann eben mit Ach und Krach im Tiebreak sich diesen ersten Satz geholt. Liegt aber jetzt die Frau aus Belarus 2-4 hinten im zweiten. Also viel spricht jetzt wieder für Coco Gauff, weil die eben hier schon mal einen Break geschafft hat. Und auch jetzt bei Aufschlag Sabalenka wieder so ein Fehler mit der Rückhand. Der segelt weit ins Aus. Immer wieder die flehenden Blicke zu ihrer Trainerbox, da zu ihrem Trainerteam. Das braucht Sabalenka, das hilft ihr. Sie konzentriert sich dadurch, aber insgesamt lebt das Match hier nicht von der Tennisqualität, sondern von der Spannung.
Wem gehören die Sympathien des Publikums?
Beiden. Das ist absolut gleichmäßig verteilt. Keiner ist hier irgendwie Publikumsliebling geworden in den letzten Jahren. Gauff hat ja schon mal 22 hier im Finale gestanden, das dann verloren. Sabalenka ist zum ersten Mal hier im Endspiel. Vielleicht wünschen ihr deswegen mehr, dass sie es hier mal packt. Allerdings hat sie ja schon 3 Grand-Slam-Titel, Gauff nur einen. Also darum könnte man eben auch der US-Amerikanerin hier was gönnen. Aber es ist größtenteils neutral hier. Die Zuschauer 15.000. Natürlich alle Stühle besetzt, außer es geht jemand mal kurz sich ein Bordeaux-Glas holen. Ansonsten sind alle hier und feiern jetzt Coco Gauff, weil die sich das Spiel holt zum 5:2. Also es riecht so ein bisschen nach einem dritten Satz und das ist natürlich für diese teuren Tickets, die meisten hier sich gekauft haben, genau das Richtige. Das ist dann wenigstens ein langes, spannendes Match wird. Danach sieht es momentan aus. Erster Satz, aber Lenker, aber jetzt Gauff 5:2 vorne im zweiten.
Guido, nicht weglaufen zum Bordeaux. Wir reden gleich weiter über die beiden deutschen Junioren, die sich heute im Finale bei den jungen Herren gegenübergestanden haben. Vorher aber das Thema deutsche Nationalelf vor der Partie morgen gegen die starken Franzosen in der Fußball Nations League. Ich habe André Siems, unseren ARD-Reporter bei der DFB-Truppe, gefragt, wie denn das Abschlusstraining gelaufen sei.
Das lief so, dass zumindest sich keiner verletzt hat. Das ist schon mal das Gute. Also das bedeutet, dass die, die jetzt da sind und diejenigen, auf die der Bundestrainer baut, hoffentlich dann auch morgen eine andere, ja, sagen wir mal so, eine andere Leistung zeigen werden als das, was wir gegen die Portugiesen in München gesehen haben. Die Aufstellung, das ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Aber ich erhoffe mir zumindest jetzt auch ein bisschen bessere Stimmung, denn gestern war es wirklich düster. Das, was wir gesehen haben, so als diese 15 Minuten für die Journalisten offen gewesen sind, da gab es ja fast überhaupt keine Kommunikation untereinander, hängende Köpfe. Also du hast gemerkt, dieses Portugal-Spiel, das ist noch gar nicht draußen.
Das ist ein guter Aufhänger. Die Deutschen mit vielen Ausfällen vor dieser Partie gegen Portugal. Und vor dem Spiel sagten dennoch alle ZDF-Experten, Christoph Kramer und Per Mertesacker, die beiden Weltmeister zum Beispiel, wir gewinnen. Angesichts der Clubs, für die die Portugiesen spielen, André, und bei denen die deutschen Profis unter Vertrag stehen, fand ich das arrogant. Ich sag mal nur Portugal, Man City, Man United, Paris Saint-Germain, Champions-League-Sieger, AC Mailand, Juventus Turin. Wie findest du das?
Ja, vor allen Dingen der letzte Verein, Juventus Turin, hat den Deutschen ganz besonders wehgetan. Denn das ist ja Francisco Conceição gewesen, der bei Juve spielt, der eingewechselt wurde. Einer der dieses Dreierwechsels, dieses ominösen in der zweiten Halbzeit, der dann dieses Spiel komplett zum Kippen gebracht hat. Zu diesem Zeitpunkt führten die Deutschen ja mit 1:0. Und wir wissen alle, was dann passiert ist, als dann Roberto Martinez gewechselt hat, der Trainer der Portugiesen, und Julian Nagelsmann. Beim einen haben die Dreierwechsel richtig gestochen, beim anderen eben nicht. Ja, und ich finde das genauso, wie du auch sagst. Daher zu gehen und zu sagen, das wird schon, das packen wir. Naja, klar, ich guck mal auf die Bilanz und dann sehe ich, die Deutschen haben die letzten 5 Turnierspiele alle gegen die Portugiesen gewonnen. Ja, warum jetzt nicht das 6. und dazu noch Allianz Arena, von den letzten 5 Spielen 3 Siege, 2 Unentschieden. Also die Deutschen wissen gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, in der Münchner Arena zu verlieren. Ja, das reicht halt dann doch nicht. Das ist halt so, wenn du zu einem Bankett eingeladen bist und es gibt einen gewissen Dresscode und du kommst dann dorthin und hast dann die Jogginghose an und ein lappriges Hemd, das nicht gebügelt ist, jetzt bin ich ebenfalls mal ganz böse, dann siehst du halt nicht so aus wie einer, der im feinen Zwirn mit Krawatte etc. kommt und mit Lackschuhen. Und genauso ist es halt gewesen, dieser zweite Anzug bei den Deutschen, der passt nicht, oder sagen wir mal so, der ist qualitativ nicht so gut, dass du dann halt einfach mit einer Mannschaft mithalten kannst und die schlagen kannst, wo die Spieler in Vereinen spielen, die du gerade aufgezählt hast.
Angesichts der Tatsache, dass der Bundestrainer Julian Nagelsmann offensichtlich tatsächlich nur 11, 12 Spieler zur Verfügung hat, mit denen er sein Ziel, Weltmeister zu werden, verwirklichen kann, klafft ansonsten für mich da eine Lücke zur Weltspitze, die gar keine Lücke mehr ist, sondern ein Canyon. Anspruch und Wirklichkeit, ich habe mit vielen Kollegen darüber gesprochen, klaffen da offenbar weit auseinander beim Deutschen Fußballbund und auch teilweise bei den Leuten, die darüber berichten. Wie findest du die momentane Lage oder wie bewertest du sie?
Ich bewerte sie ähnlich wie du. Also ich sehe es auch so, dass die Deutschen tatsächlich momentan eine Mannschaft haben mit, ich sage mal, 14 Spieler. Und diese 14 Spieler, wenn du die zur Verfügung hast, dann bist du in der Lage, wenn du ans Leistungsmaximum rangehst, also diese 100% auf dem Platz packst, dass du so eine Mannschaft wie Portugal schlagen kannst, dass du so eine Mannschaft wie auch die Franzosen mal ärgern kannst. Die dürfen nicht vergessen, die letzten 2 Testspiele gegen Frankreich haben die Deutschen ja gewonnen. Das hätte zu dem Zeitpunkt auch keiner gedacht. Aber zum Beispiel Spanien, auch das, was ich gesehen habe in diesem zweiten Nations League Halbfinale dagegen gegen Frankreich, als es da 4:1 gestanden ist, da dachte ich ja, das ist ja unfassbar. Das ist ja, sind ja keine Menschen, das ist ja eine menschgewordene KI fast schon, die da Fußball spielt. Das glaube ich nicht, dass die Deutschen da tatsächlich die schlagen können, so wie sie momentan auftreten und selbst wenn sie dann ihre besten Spieler zur Verfügung haben. Aber auf der anderen Seite sage ich dir, was willst du machen als Bundestrainer? Gehst du hin und sagst, Freunde, das Ziel ist es, wir kommen mal ins Viertelfinale, dann schauen wir mal, wen wir als Gegner kriegen. Wenn wir die Spanier kriegen, dann können wir es gleich abhaken. Gegen die Franzosen wird es auch sehr, sehr schwer und alles andere. Naja, wenn wir Spieler haben, die alle gesund sind, dann können wir es packen, ansonsten nicht. Also Viertelfinale wäre schon schön. Das reicht Deutschland natürlich nicht. Das reicht den Fans auch nicht. Aber ich bin schon bei dir. Dieses Hochjubeln, wir sind jetzt eigentlich in der Weltrangliste schon wieder die Nummer 1 und dann kommt so ein Spiel wie gegen Portugal, wo du aber eigentlich nur 6 echte Stammspieler dabei hast und der Rest wird aufgefüllt und hat nicht die Qualität, dann heißt wieder, wir sind jetzt die Rumpelfüßler und können nichts mehr, die Deutschen. Diese Differenz da zwischen ganz oben und ganz unten, die ist mir zu groß.
Reden wir über den Nachwuchs, der ja dringend nötig ist, um da eine breitere Basis zu legen. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Deutschland ist 2023 U17-Weltmeister geworden. Das ist schon mal eine Hausnummer. Aber bislang hat sich aus diesem Kader, ich habe extra nochmal nachgeschaut und wenn ich keinen übersehen habe, hat nicht ein einziger Spieler irgendwo nachhaltig auf sich aufmerksam machen können. Schauen wir auf Frankreich und deren Talentepool, der quillt geradezu über. Mbappé, der Weltstar von Real Madrid, ist gerade mal 26 Jahre alt und jetzt reden schon alle über diesen Désiré Doué, der vor ein paar Tagen 20 geworden ist. Ich frage mich seit Ewigkeiten, was treiben die da im deutschen Nachwuchs? Was wird da herangebildet? Was wird da ausgebildet? Was läuft da falsch?
Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass die guten Vereine in der Bundesliga selten den echten Talenten eine Chance geben. Da sind vielleicht Talente dann schon mal da. Ich denke jetzt auch an den Paul Wanner zum Beispiel, der immer wieder genannt wird auf Seiten des FC Bayern München, oder Franz Kretzig. Er hat unter Thomas Tuchel damals eine tolle Vorbereitung gespielt, sogar in letzter Sekunde noch gegen Liverpool ein Tor geschossen, das die Bayern da gewonnen haben. Da haben sich dann auch wieder alle Medien draufgestürzt und gesagt, Mensch, das sind ja super Nachwuchsspieler, die müssen doch jetzt hier rangezogen werden. Aber das passiert halt da nicht. Dann werden Spieler geholt für 40, 50, 70 Millionen oder irgendwas, und die müssen natürlich dann auch spielen, weil sie so viel Geld gekostet haben. Und die Jungen werden dann irgendwo verliehen, meistens dann auch an schlechtere Mannschaften, können sich dort nicht hundertprozentig durchsetzen, oder es dauert halt einfach noch, und ab und zu dauert es dann zu lange, weil dann auch eine schlechte Ausbildung in den Vereinen passiert. Das ist ein Problem. Du hast gerade die U17 angesprochen. Ich würde ganz kurz einen kleinen Schlenkerer machen zum Spiel nochmal Spanien gegen Frankreich. Warum? Luis de la Fuente, der Trainer, war 2019 Trainer der U21-Nationalmannschaft. Damals im Finale in Udine gegen Deutschland gespielt und die Deutschen geschlagen. Von diesem Stamm, da sind gegen Frankreich jetzt dabei gewesen, Oyarzabal, Merino, Zubimendi, Pedri, also das sind alles Spieler, die er damals ausgebildet hat bei der U21 und jetzt hochgeholt hat und jetzt das Fundament bilden für eine spanische Mannschaft. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mich frage, warum gelingt ihm das und warum gelingt den Deutschen das nicht? Und wenn du mir die Frage jetzt an mich gibst, dann muss ich sagen, ich verstehe es selbst nicht.
Sagt ARD-Reporter André Siems über die deutsche Nationalelf und die Nachwuchsarbeit im Deutschen Fußballbund. Apropos Nachwuchs, der hat heute beim Tennis in Paris auf sich aufmerksam gemacht, und zwar der deutsche Nachwuchs im Finale der Junioren. Da standen sich nämlich zwei Jungs aus Deutschland gegenüber. Guido Ringel ist unser Reporter in Paris. Hallo Guido.
Ja, bin ich, ja.
Bevor wir zu den beiden Youngsters kommen, ein Wort zum laufenden Damenfinale.
Ja, es ist und bleibt irre spannend. 1:1 mittlerweile in den Sätzen. Erster Durchgang Sabalenka, Belarus, Nummer 1 der Welt. Zweiter Durchgang Coco Gauff, Nummer 2 der Welt, USA. Und jetzt geht's also in den dritten, logischerweise entscheidenden Satz. Zwei Gewinnsätze braucht's bei den Damen auch im Finale. 2 Stunden rum, absolut offen, weiterhin offen. Das Spiel lebt von der Spannung, wer hier am Ende triumphieren wird. Vorhersagen sind extrem schwierig, also eigentlich unmöglich. Dazu war das Niveau immer wieder wechselnd, mal Vorteile für die eine, mal für die andere. Also das Ganze lebt von der Spannung, ich habe es gesagt, nicht von der Qualität. Da hat man schon bessere Partien in diesen 2 Wochen hier gesehen. Aber ein Finale so eng, das ist doch herrlich.
Nun zu den Junioren. Nils McDonald hat gegen Max Schönhaus gewonnen in 3 Sätzen. Also Old McDonald hat eine Farm und Nils McDonald den Pott.
Ich glaube, man ist eine Woche, die man fürs Leben behalten kann. Einfach die ganze Atmosphäre, alles, die Trophäe nach Hause zu nehmen, in ein Zimmer zu stellen. Und tatsächlich auch der erste Deutsche dann zu sein seit einigen Jahren. Das Ding mit nach Hause zu nehmen, ist mega cool, eine Ehre, happy. Aber wie gesagt, ins Zimmer stellen. Dann wird aber auch hart weitergearbeitet, um vielleicht die richtige Trophäe dann irgendwann hochzuheben.
Das, was Alexander Zverev bislang verwehrt geblieben ist, Guido. 2 junge Deutsche im Juniorenfinale und dazu schon 2 junge Deutsche auf der Tour. Wie sind die Aussichten für den Deutschen Tennisbund bei den Männern?
Ja, das klingt jetzt doof und so ein bisschen nach Ausrede, aber das weiß man halt einfach wirklich nie. Entscheidend ist, hat auch der Bundestrainer Philipp Petschner gesagt, dass sie weiterhin bereit sind, extrem zu arbeiten, dran zu bleiben und dafür eben auch viel zu opfern, was aufzugeben. Die sind 17, die haben ihre Jugend gerade, erleben sie, und vielleicht auch hier und da nochmal andere Dinge im Kopf. Aber sie müssen sich konzentrieren, sie müssen opfern, während die Menge hier ausflippt nach einem tollen Ballwechsel zwischen Gauff und Sabalenka. Und alle hoffen eben aus deutscher Sicht, dass auch hier im Finale mal bald wieder die schwarz-rot-goldene Flagge weht. Aber bei den Damen ist das ein derzeit, würde ich sagen, auf absehbare Zeit aussichtsloses Unterfangen, während es bei den Männern eher optimistisch ist. Es ist ja schon so, dass jetzt mit diesen Namen, die wir aufgezählt haben, vor allem auch mit McDonald und Schönhaus heute 2 auf dem Sprung zur Profikarriere sind. Nur Profikarriere heißt eben auch nicht gleich absolutes Topniveau. Also die müssen dranbleiben, die müssen auch richtig betreut werden. Man muss denen unter die Arme greifen, dass jetzt ein McDonald zum Beispiel nicht ausflippt nach so einem schönen Triumph. Daniel Elsner, der letzte hier 1997, hat das Ding auch gewonnen, aber ist dann fast sang- und klanglos untergegangen. Also die Vorzeichen sind gute, aber sie müssen jetzt auch was draus machen, die Jungs.
Guido Ringel live von den French Open in Paris, 17:29 Uhr. Sie hören das RBB 24 Inforadio. Josefine Grützmacher hat die Nachrichten. Anschließend dann das Interview der Woche mit Peter Leibinger, dem Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Mehr vom Sport um 18:14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Weiterhin gibt's einen Baustellenstau auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest müssen Sie aktuell 10 Minuten mehr einplanen. B158 in Ahrensfelde kommt es wegen eines Feuerwehreinsatzes in der Ortsdurchfahrt zu Behinderungen in Richtung Berlin aktuell 20 Minuten plus. In Berlin läuft es recht gut. Etwas länger dauert es in Neukölln auf Sonnenallee, Hermann und Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. Ein paar Staus haben wir auch in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Bei der S-Bahn Berlin gibt es Bauarbeiten. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmerstraße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmerstraße und Weidmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Ulf Hilbert.
Die Gesundheitsministerin appellierte an alle, die zu diesem Schritt prinzipiell bereit seien, die Entscheidung in einem Organspendeausweis oder im Organspenderegister zu dokumentieren. Warkens Kollegen in den Ländern forderten erneut eine Widerspruchslösung für die Organspende. Dabei würde jedermann automatisch zum Spender, wenn er nicht aktiv Widerspruch dagegen einlegt. Aktuell warten in Deutschland mehr als 8000 Menschen auf ein Spenderorgan.
In der Koalition aus Union und SPD gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende erhöht werden sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis hatte das vorgeschlagen, um etwas gegen die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Kassen zu tun. Dem widerspricht Unionsfraktionsvize Stegemann. Arbeit und Leistung würden so unnötig verteuert. Das schade dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Klinikmitarbeitern mindestens 22 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Sie berichten, dass in ihre Krankenhäuser außerdem viele Verletzte gebracht wurden. Es soll 4 Angriffe im Süden des umkämpften Gebietes gegeben haben und einen in der Stadt Gaza. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Bei massiven russischen Luftangriffen sind in der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. In der Stadt Kharkiv starben nach Behördenangaben 3 Personen. Es handelte sich um den größten russischen Angriff seit Kriegsbeginn mit mindestens 40 Explosionen. Unter den vielen Verletzten seien auch Kinder. In der Stadt Cherson gab es nach ukrainischen Angaben außerdem 2 Tote. Russland erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf ukrainische Drohnenattacken am vergangenen Wochenende. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat offenbar einen neuen Eigentümer. Wie mehrere Medien schreiben, muss der Hauptaktionär 777 Partners in den USA Schulden begleichen und hat dafür Anteile des Unternehmens versteigert. Den Berichten zufolge übernahm das Unternehmen Advantage Capital Holdings das gesamte Fußballportfolio und damit auch die Anteile von Hertha BSC. Der Verein hat Anfragen dazu bisher nicht beantwortet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend neben etwas Sonne auch einige mitunter kräftige oder gewittrige Schauer. Zurzeit in Berlin-Marzahn 16, in Senftenberg 25 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils heftige Schauer oder Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 17.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Hans-Joachim Viehweger und ich spreche heute mit Peter Leibinger. Er ist Unternehmer und Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie. Hallo, Herr Dr. Leibinger.
Hallo, Herr Viehweger.
In den vergangenen Jahren, da haben die Wirtschaftsverbände zunehmend mit der Politik der Ampel gefremdelt. Vom Kanzler fühlte man sich nicht verstanden, vom Wirtschaftsminister nicht unterstützt. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die Wirtschaftsthemen ganz oben auf die Agenda setzt. Ist jetzt wieder alles gut?
Nun, Ich würde es versuchen, mathematisch auszudrücken. Das Vorzeichen stimmt wieder. Es ist ja immer eine Frage der Kombination aus Haltung und Handlungen. Und ich glaube schon, dass das Grundproblem im Verhältnis, in der gegenseitigen Wahrnehmung schon die Haltung war. Ich meine damit eine Staatsgläubigkeit und ein, ich würde mal sagen, ein geringes Verständnis für den Markt auf der einen Seite und schon auch dieses Misstrauen, das wir gespürt haben. Beides, also die Haltung und die Handlungen, die wir jetzt schon sehen, haben sich verbessert. Von daher würde ich sagen, ja, das Vorzeichen ist das richtig, aber Sie sagen ja, ist alles wieder gut. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Jetzt haben wir in dieser Woche schon die ersten Steuerentlastungen gesehen, genau, die die Regierung auf den Weg gebracht hat. Wie bewerten Sie das?
Also es war ein guter Start. Die Regierung zeigt, dass sie mit Hochdruck an den Themen arbeiten will. Sie hat auch jetzt als erstes die richtigen Themen aufgerufen. Da gibt's halt die Themen der Abschreibungen, angekündigte Steuerentlastungen, auch die Fokussierung auf das Energiethema. Das ist enorm wichtig. Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet im Sinne von, wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft. Und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, können wir noch gleich drauf eingehen, aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Mal gefragt, wenn jetzt die berühmte Politikfee vorbeikommen würde und sagt, Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Ja. Was wären denn die ersten drei Dinge, die da aus Ihrer Sicht ganz dringend anstehen?
Zunächst mal das Thema Energie und das sowohl kurz- als auch langfristig gedacht. Ich glaube, dass richtig ist, von der Regierung jetzt zunächst mal die Kosten zu fokussieren und da im Grunde auf staatlichen Eingriff. Ich habe gerade eben geschimpft über den Staatsglauben. Jetzt fordere ich ihn selbst, aber dort den staatlichen Eingriff im Sinn von wir senken Steuern, wir senken Netzentgelte, um kurzfristig was mit den Energiepreisen zu machen, mit den Strompreisen jetzt in dem Fall. Ich glaube, man muss auch langfristig denken und das ist das Entscheidendere. Wir brauchen Antworten auf die Fragen, ist die Energiewende, wie sie jetzt angedacht ist, richtig zu Ende gedacht. Meine Kurzformel dafür ist, wir brauchen eine Energiewende diesmal mit Physik. Wir brauchen sie, aber realistisch. Und zweitens, wie können wir durch auch innereuropäische Kooperation dort Probleme lösen? Zweitens, das Thema Steuern und Abschreibungen ist extrem wichtig. Und das drittens, da kommen wir heute leider nicht dran vorbei, ist das Thema Bürokratieabbau. Es ist eigentlich ein blödes Wort. Und jetzt schon kann es keiner mehr hören. Aber wir sind sowohl in der freien Wirtschaft als auch als Bürger, als auch als Staat, das ist ja das Paradoxe, gelähmt durch Regelungen. Und wir müssen das angehen.
Lassen Sie uns gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorher noch kurz etwas zur neuen Wirtschaftsministerin. Neue Wirtschaftsministerin ist ja, wenn man so will, mit Katharina Reich eine Frau aus ihren Reihen. Ja, ja. Zumindest kommt sie aus einem Familienunternehmen, war zuletzt als Managerin aktiv. Was bedeutet das?
Das ist für mich eine interessante Situation, weil ich gehe jetzt zurück auf meine Erfahrung und meine Zeit als Unternehmer. Ich bin es ja noch, aber als ich aktiv mit Kunden zu tun hatte. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Am Ende des Tages ist für jemanden, der etwas verkaufen will, mit Partnern zusammenarbeiten will, ganz entscheidend die Sprache der Kunden zu sprechen und den Kunden zu verstehen und auch so zu sprechen, dass der Kunde einen versteht. Das ist sehr schwer zu erlernen. Von daher ist es eine geniale Idee, die Frau Reiche ins Wirtschaftsministerium zu holen, weil sie die Sprache jetzt im übertragenen Sinne, die Sprache des Kunden, nämlich der Wirtschaft, spricht. Sie versteht, wie wir denken, wie wir sprechen, was wir meinen. Dazu bringt sie noch Fachwissen mit im Energiebereich, das ist auch gut. Am Ende kommt es natürlich darauf an, dass die Mischung stimmt, dass das Team gut zusammenarbeitet, die Regierungsmannschaft. Wir hatten es vorhin kurz von der alten Ampelkoalition. Das waren ja auch gute Leute, aber die konnten nicht als Team zusammenarbeiten, warum auch immer. Das wird entscheidend sein. Und das Zweite, jetzt auf die Frau Reiche bezogen, meine Erfahrung ist schon, was man selber macht, ist wichtig, aber die Leute, die man bei sich hat, sind mindestens so wichtig. Das heißt, wie gut es ihr gelingt, auch in ihrem Ministerium Schlüsselpositionen gut zu besetzen und diesen Laden dann, ich sag's mal so salopp, diesen Laden dann gut zu führen, die Leute mitzunehmen, die Leute zu überzeugen, das geht heute nimmer per Anordnung. Man muss Menschen für zig Gewinnen für das, was man möchte, für das, was man tut.
Mal rein hypothetisch gefragt, wenn der Kanzler, wenn Friedrich Merz Sie gefragt hätte, ob Sie mit ins Kabinett kommen, was hätten Sie gesagt?
Nein.
Warum? Sie verstehen auch die Sprache der Kunden.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Also natürlich, dieses Nein kam jetzt viel zu schnell, weil das wäre, wir sprechen ja völlig hypothetisch, ich wurde ja nicht gefragt und ich glaube, ich war auch auf keiner Liste. Aber es ist natürlich ein interessantes Gedankenexperiment. Ich glaube, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann sind sicher, was traue ich mir zu, was für eine Lebensplanung habe ich, ein Faktor. Aber die Frage, was schulde ich meinem Land, was schulde ich auch an Respekt dieser Frage gegenüber, das spielt dann schon auch eine Rolle. Ich sage das jetzt nicht aus dem hohlen Bauch. Das sind ja genau die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich gefragt wurde, ob ich diese BDI-Geschichte machen soll, will. Ich hatte das auch nicht auf meiner Liste stehen. Ich habe mich da nicht darum bemüht. Aber als die Frage dann kam, habe ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Und jetzt sitze ich hier bei Ihnen. Ich täte es nicht, wenn ich die nicht positiv beantwortet hätte.
Ich frage das auch deshalb, weil Ihr Vorgänger im Amt als BDI-Präsident, Siegfried Russwurm, der ist ja mit der Zeit durchaus immer kritischer gegenüber der Politik geworden. Er hat dann irgendwann gesagt, er spricht vom Raumschiff Berlin, hat er gesprochen. Ja, ja. Also der ist nur noch wenig Bezug zur Wirklichkeit hat, gerade der wirtschaftlichen Wirklichkeit eben. Da ist es ja dann doch auch wichtig, dass Manager in die Politik gehen oder Unternehmer in die Politik gehen.
Absolut, absolut. Also zunächst mal, ich würde es nicht als Raumschiff bezeichnen, aber es ist schon sehr anders. Es ist eine eigene Welt. Aber ich glaube, dass es zur Gemeinwohlpflicht des Unternehmertums gehört, des Bürgertums, wenn man so möchte, dass man sich engagiert, ehrenamtlich oder in Form der Mitarbeit in der Politik, sei es im Gemeinderat oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir nicht dieses wunderbare Land, und das ist es wirklich, nicht haben würden, wenn nicht viele Menschen so denken würden. Ich appelliere da ganz stark an meine Unternehmerkolleginnen und Kollegen, dieses zu tun. Es ist natürlich so ein bisschen common bei mir in der Familie. Mein Vater hat es getan, meine Schwester tut's sehr intensiv und sicher auch nicht immer voller Vergnügen. Aber das gehört einfach dazu, dass man sich für sein Land einsetzt, auch in solchen Aufgaben, ja.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Heute mit Dr. Peter Leibinger, er ist Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie und natürlich auch selbst in der Wirtschaft tätig. Sie waren lange Forschungs- und Entwicklungschef beim Laserspezialisten Trumpf. Aktuell sind Sie bei Trumpf Aufsichtsratsvorsitzender, ein Unternehmen, das, ich glaube, das kann man schon so sagen, von Ihrem Vater Berthold Leibinger sehr stark geprägt worden ist. Und ich würde Ihnen jetzt gerne auch ein paar persönliche Fragen stellen. Vielleicht können Sie die Satzanfänge vervollständigen. Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Wie faszinierend und unendlich interessant unser Leben ist. Und zwar vor allem durch die Dinge, die man landläufig nicht mit Maschinenbauunternehmern assoziiert, nämlich Kunst, Literatur, Musik. Das sind ja Samen, wie Samenkörner, die gesetzt werden, die dann viel, viel später vielleicht erst zur Reife kommen. Es gibt ein wunderbares Buch, Der Himmel schon südlich, die Luft aber frisch. Das ist eine Recherche über Gäste, Bucheintragungen in Hospizen in den Alpen, wo Reisende wie Goethe zum Beispiel, aber viele, viele, viele Literaten, die die Alpen überquert haben nach Italien, ihre Reiseberichte in ganz kurzen Einträgen hinterlassen haben. Das Buch lag immer bei uns zu Hause und ich habe da drin geblättert und fand es eigentlich langweilig. Jetzt begreife ich es. Meine Eltern leben beide nicht mehr, aber diese Prägung, die man da erhält über sowas, die ist ein unendlicher Schatz, weil diese Prägung am Ende mein Leben interessant macht.
Sie haben Maschinenbau studiert. Technik ist für mich?
Wie die Literatur und die Musik ein Lebenselixier, aber es ist noch was anderes. Die Technologiebegeisterung ist auch für mich gesellschaftlich begründet, weil wir in unserem Land das, was wir haben, das, was wir erreicht haben an Sicherheit, an, immer wird Wohlstand genannt, aber es ist ja viel mehr als Wohlstand, am Ende des Tages über Technik erreicht wurde, über unsere Fähigkeit, Produkte zu entwickeln und zu bauen, die andere wollen. Und ich glaube, auch die großen Herausforderungen der Welt lassen sich nur über Technik lösen.
Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder. Ich freue mich, wenn meine Kinder
und Entschuldigung, wenn ich ein englisches Wort verwende, ihr Calling finden. Das, was sie wirklich begeistert in ihrem Leben als Beruf. Also Beruf als Berufung und es dann auch machen. Und es muss nichts mit der Firma zu tun haben.
Die sind evangelischer Christ, auch im Arbeitskreis evangelischer Unternehmer engagiert. Daher die Frage nach der Bedeutung des Pietismus, also dieser frommen Strömung aus der württembergischen Kirche für die Wirtschaft.
Ich glaube, der Pietismus nicht allein, aber derartige grundlegende Überlegungen waren enorm hilfreich für die Wirtschaft in Württemberg und in Deutschland. Das ist ja auch hinreichend gut beschrieben durch die protestantische Ethik von Max Weber, wo eben im Grunde dieses Weltbild, das aus protestantischen Strömungen kommt, in wirtschaftlichen Bezug gebracht wird. Und ich habe es gerade schon mal in anderem Zusammenhang genannt, der Beruf als Berufung, aber auch der Gewinn als Verpflichtung, also der unternehmerische Gewinn in Form von Geld, als Verpflichtung zur Reinvestition und nicht zum Wohlleben zu nutzen. Das sind wir dann wirklich im Pietismus. Das sind alles Dinge, und da kann man noch weitere nennen, die natürlich ermöglicht haben, dass Unternehmertum sehr intensiv und ganz anders gelebt wurde. Und natürlich gibt es auch, ich erweitere noch kurz um den Calvinismus, der von Weber dann auch angesprochen wurde, dieser Begriff der innerweltlichen Askese. Also, dass man in dieser Welt schon sozusagen vorweggenommen die Bestimmung dann im Jenseits erlebt. Das hat sicher auch dazu geführt, dass das protestantische Unternehmertum besonders erfolgreich wurde.
Zurück zur Wirtschaftspolitik dieser Tage. Ja. Und nochmal zu Katharina Reiche. Sie spricht ja davon, dass sie wieder stärker die sogenannte Ordnungspolitik in den Blick nehmen möchte. Und die bekommt dafür ja auch immer Beifall aus der Wirtschaft. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob viele verstehen, was eigentlich darunter gemeint ist. Jetzt frage ich einfach mal Sie, was ist Ordnungspolitik, zumindest eine Ordnungspolitik, wie Sie sie sich wünschen?
Mhm. Also zunächst mal halte ich es für enorm wichtig, dass man es zurückfindet zu ordnungspolitischen Prinzipien, weil es ja, die Grundlage ist unserer sozialen Marktwirtschaft. Wenn man es ganz knapp verkürzt, historisch betrachtet, kommt ja die soziale Marktwirtschaft aus der Freiburger Schule, die ganz starke ordnungspolitische Grundsätze hatte, aber eben auch um christliche Aspekte erweitert. Und das lässt sich aus meiner Sicht am besten so zusammenfassen, dass man sagt, der Markt soll dort agieren können, wo er die besten Bedingungen bietet für unternehmerischen Erfolg. Aber er muss eben seine Grenze finden in staatlichen Regeln, die einen Rahmen setzen, nicht nur einen guten Rahmen für gutes Wirtschaften, sondern auch einen gerechten Rahmen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Thema Gemeinwohlpflicht im Unternehmertum spielt in der Ordnungspolitik, wie wir sie verstehen in Deutschland, im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, eben eine große Rolle. Aber der Grundgedanke eines solchen ordnungspolitischen Ansatzes ist eben der Freiheitsgedanke, nicht der Kontrollgedanke. Und da bin ich natürlich voll bei der Frau Reiche, weil ich glaube, dass wir nicht nur in der letzten Regierung, sondern schon die ganzen Jahre davor schleichend zunehmend in unserem Staatswesen einen Kontrollgedanken verankert haben, der übertrieben ist. Wir sind inzwischen angelangt in einer Situation, wo das Selbstverständnis des Staates zumindest so empfunden werden kann, dass der Staat ein Verhinderer von schlechten Dingen ist und nicht mehr ein Ermöglicher von guten Dingen. Und ich komme zurück zur Ordnungspolitik. Der Ludwig Erhardsche Ansatz ist eben, der Staat muss der Ermöglicher von Gutem sein und dann auch Schlechtes verhindern und nicht umgekehrt.
Ludwig Erhard und andere haben gesagt, der Staat ist der Schiedsrichter und er soll nicht mitspielen. Heutzutage spielt der Staat relativ häufig mit. Er gibt auch Subventionen. Gute Sache, notwendiges Übel?
Mitunter ja. Das ist natürlich, könnte sich denken, dass ich jetzt leicht ein Statement machen könnte, ich bin fundamental gegen Subventionen. Aber man erlebt eben Situationen für bestimmte Branchen in bestimmten Märkten, wo man schon im Sinne des Gemeinwohls, aber auch im Sinne von einer Strategie, Unabhängigkeit von Volkswirtschaften spielt wieder eine größere Rolle heute als in der Vergangenheit, Phasen überbrücken muss. Aber es überbrücken muss es bleiben. Im Grunde muss man doch sauber am Anfang sich überlegen, wie lang ist diese Phase, wie viel Investitionen in Form von Subventionen erfordert dies und was für ein Geschäftsmodell steht am Ende, das dann wieder tragfähig ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf man es nicht tun. Dann muss man, ich sag's mal ganz brutal, die Branche sterben lassen.
Das ist ja heutzutage gerade die Frage beim Thema Energiekosten. Ja, wir werden wahrscheinlich in Deutschland nicht der super billige Energieanbieter werden. Also insofern, Sie haben gesagt, es ist vielleicht auch dann tragisch für die Unternehmen, auch für die konkreten Arbeitnehmer. Aber wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht auch manchmal dann Unternehmen eben, ja, sterben lasse? Ja.
Also wie gesagt, wenn es kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr gibt und es auf nicht durch Subventionen zu überbrücken ist, eine Phase der Transformation, dann ist es eben so. Zu den Energiekosten ist natürlich zu sagen, wir haben jetzt schon auch eine Extremsituation, was die Kosten angeht. Und mein Eindruck ist, dass die Wirtschaftsministerin, die ja auch Energie verantwortet, begriffen hat, dass wir die Transformation unseres Energiesystems auch nach Fragen von wettbewerbsfähigen Energiepreisen beurteilen müssen. Da haben wir auch Werkzeuge in der Hand, die wir bis jetzt zu wenig nutzen. Ich denke zum Beispiel an einen Energiebinnenmarkt in der EU. Wir müssen unseren Netzausbau auch in diese Richtung weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wir als Land durch die Bundesregierung in Brüssel ein deutlich höheres Gewicht auf die Waagschale legen können in den Diskussionen, auch in der Bestimmung der Richtung. Wir haben das in der Vergangenheit und da auch wieder nicht nur die letzte Regierung, auch die Regierungen davor haben dort gravierende Fehler gemacht, haben im Grunde Brüssel laufen lassen. Und das geht nimmer. Wir müssen, um Europa zu retten, ich sag's mal ganz brutal, um Europa zu retten, muss Deutschland eine stärkere Rolle spielen. Wenn wir es laufen lassen, wird dieses Projekt vielleicht scheitern. Das Projekt Europa.
Ich nehme noch mal ein anderes Spannungsverhältnis. Die Bundesregierung oder das Parlament hat ja bereits beschlossen, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, dazu dann noch ein 500 Milliarden Schuldenpaket für Infrastruktur. Und mitverantwortlich war ja, kann man doch wohl so sagen, auch das Lobbying aus der Wirtschaft. Einer, der da am stärksten mitgedrängt hat, war sicher der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Mhm. Aber bei Schulden weiß ich zumindest, dass Familienunternehmer auch eher sagen, Nee, da habe ich große Bedenken.
Ja klar, das Thema ist natürlich diskutiert worden und nicht nur problemlos diskutiert worden. Am Ende denke ich, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen, auch zu diesem Zeitpunkt, wenn auch die Reihenfolge falsch ist. In jedem Industrieunternehmen geht man zunächst, wenn es Geld aus ist, an die Kosten und überlegt sich, wo können wir denn jetzt sparen? Und dann als zweites geht man zur Bank und sagt so, jetzt brauche ich einen neuen Kredit. Im Übrigen würde die Bank einem ja auch den neuen Kredit gar nicht geben, ohne dass man zeigt, folgende Hausaufgaben haben wir gemacht im eigenen Haus. Im vorliegenden Fall war es umgekehrt. Man hat zunächst die Schulden gemacht, den Kredit aufgenommen, um im Bild zu bleiben, und dann im zweiten Schritt angekündigt, dass man jetzt Kosten senken will, sprich Bürokratie abbauen etc. Da müssen wir jetzt halt drauf achten, dass das auch geschieht. Wir alle miteinander übrigens, nicht nur die Industrieverbände, das ist ja unser Geld und das ist unser Land. Und das Geld ausgeben ist okay, aber viel wichtiger ist die Wirkung damit zu erzielen, die man sich verspricht.
Wenn Ökonomen auf Deutschland schauen, dann weisen sie vor allem ja auf strukturelle Probleme, ja, zum Beispiel auf die demografische Entwicklung mit Folgen für die Zahl der Menschen in Arbeit, aber auch natürlich auch mit Folgen für die Sozialversicherungssysteme. Es scheint aber so, als sei das ein Thema, das bei den Politikern, ich sag's mal ein bisschen flapsig, beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr rausgeht.
Das kommt darauf an, in welchem Setting man mit denen spricht. Ich glaube, dass Sie da Ihren Finger in eine Wunde legen, das ist ein Grundproblem ist in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Wir haben zu viele Tabuthemen. Es gibt bestimmte Dinge, die darf man einfach nicht mehr ansprechen. Und natürlich ist das Geschrei sofort groß, wenn man auch nur in Frage stellt, wie unsere Produktivität ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und die Produktivität setzt sich ja zusammen mit, wie viel setze ich ein und wie viel kommt dabei raus. Und man kann natürlich auch mehr Zeit einsetzen zum Beispiel. Und dann kommt auch mehr dabei raus. Von daher haben Sie recht, dass der Eindruck im Moment da ist, dass jetzt, wo das Geld da ist, zunächst mal die unangenehmen Themen, die Themen, wo es weh tut, dass man da nicht hingeht. Aber wir werden da nicht drum rumkommen. Wir sind in einem enorm harten internationalen Wettbewerbsumfeld und andere Hochtechnologieländer leisten sich weniger als wir und fokussieren andere Dinge als wir. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das wird auch dazu führen, dass wir unangenehme Diskussionen führen müssen, ja.
Jetzt nehmen wir mal an, die Regierung geht alle Themen richtig an, die Unternehmen gehen alle Themen richtig an. Und dann kommt ein Donald Trump und der macht mit einem Federstrich alles kaputt, Stichwort Zölle und so weiter.
Schwierig. Also zunächst mal, ich gehe nochmal zurück zu, wie Sie die Frage eingeleitet haben. Völlig unabhängig von Trump müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und je besser wir dastehen, umso stärker ist unsere Verhandlungsposition. Das ist keine Frage. Dazu kommt aber, unsere Position ist viel stärker, als wir es heute sehen. Wir sind in vielen Schlüsselthemen heute sehr wichtig für die USA. Und das heißt, ich glaube, dass wir unsere Stärke noch etwas besser ausspielen können. Und ich glaube auch, dass da die EU, die ja die Verhandlungen führt, das verstanden hat und das auch richtig macht. Aber die Bedrohung ist natürlich da und die ist für uns ganz schwer kalkulierbar. Klar haben wir die unmittelbare Bedrohung, wenn Autos um 10 oder 20% teurer werden, um irgendwelche Zahlen zu greifen, dann wird das den Absatz dort betreffen. Aber die Zweit- und Drittrundeneffekte, die sind noch gar nicht abzusehen. Erste Unternehmen in Deutschland haben jetzt Probleme mit der Zulieferung von bestimmten Rohstoffen aus China, weil China in Reaktion auf amerikanische Zölle gegen China eben den Export von Rohstoffen reduzieren bzw. erschweren. Das kommt bei uns jetzt an. Das meinte ich mit Zweit- und Drittrundeneffekten. Ich glaube, wir müssen viel strategischer werden in der Zukunft, allgemein in unserer Wirtschaftspolitik und in unserer Politik im Land. Wir haben über die Energieversorgung gesprochen. Da haben wir nicht strategisch gedacht in der Vergangenheit. Es war für uns unvorstellbar, dass das Verhältnis zu Russland sich verschlechtern würde, um es stark untertrieben auszudrücken. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, welche Alleinstellungen wir technologisch denn haben und wie wir die noch stärken können, um sie strategisch zu nutzen. Das ist ein Euphemismus. Es geht auch immer in Verhandlungen um Erpressungspotenzial. Und drittens glaube ich, dass wir eine Rohstoffinitiative brauchen. Wir müssen mit Rohstoffen auch strategisch denken. Wir lagern Erbsen und Bohnen in einer strategischen Nahrungsmittelreserve. Warum sollten wir nicht in den Dialog gehen zwischen der Politik und der Industrie und uns gezielt überlegen, wie sichern wir unsere Rohstoffversorgung strategisch? Und das kostet dann auch was, aber das lohnt sich auch.
Eine Frage steht ja da drüber, nämlich kommen wir in ein neues Zeitalter der Deglobalisierung und was heißt das dann womöglich für eine Exportnation wie Deutschland?
Das glaube ich nicht, dass wir in ein Zeitalter der Deglobalisierung kommen. Wir haben eine extrem arbeitsteilige Weltwirtschaft. Die Chipindustrie ist das beste Beispiel dafür, bis ein Mikrochip, ein Logikbaustein in ein iPhone kommt oder in ein Smartphone kommt. Daran sind 60 Länder beteiligt, ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Die Maschinen, das ist klar, dass ich das Beispiel bringe, die Maschinen, die diese Chips machen, die kommen von einem einzigen Hersteller auf der Welt, das ist die Firma ASML in den Niederlanden. Die haben wichtige Zulieferer, einer davon ist Trumpf, ohne unser Unternehmen, ohne die Technologie, die wir liefern, wäre dies nicht möglich, die Chips herzustellen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die allermeisten Produkte werden weltweit arbeitsteilig hergestellt, vor allem komplexe technologische Produkte. Also die kurze Antwort, nein, die Globalisierung wird nicht zurückgehen. Wird sie weiter zunehmen? Auch nicht. Da sind die Gegenströmungen jetzt zu stark. Aber ich glaube, dass wir eben ein Nebeneinander haben werden von dieser strategischen Wirtschaftspolitik, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass wir gezielt uns überlegen, wo müssen wir uns absichern, wo können wir uns Vorteile erarbeiten, die wir in Verhandlungen nutzen können. Und wir müssen auf der anderen Seite unser einzigartiges Talent, globalen Handel zu treiben, für den globalen Markt Produkte zu entwickeln, die Kunden zu verstehen. Das können wir besonders gut in Deutschland. Das müssen wir weitermachen.
Zu Gast im ARD-Interview der Woche war heute Peter Leibinger, Unternehmer aus Baden-Württemberg und seit Anfang des Jahres Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Rastplatz Wüstenforst und Ciesa liegt eine Radkappe auf der mittleren Spur. Weiterhin Baustellenstau auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest müssen Sie aktuell 10 Minuten mehr einplanen. In Berlin fließt der Verkehr weitgehend normal. Etwas länger dauert es in Neukölln auf der Sonnenallee, Hermann- und Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. Ein paar Staus haben wir auch in Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen. Da gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Es gibt Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Zum Regionalverkehr. Auf der Linie RE1 entfallen bis zum 23. Juni die Züge zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam. Als Ersatz fahren auch hier Busse. Damit allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Patrick Buchmüller. Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende anzuheben. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
Bundesgesundheitsministerin Wagen ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann. Es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. In Passau ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Das hat die bayerische Polizei gerade eben bekannt gegeben. Sie schließt nicht aus, dass der Fahrer den Wagen mit Absicht in die Menge gesteuert hat. Bisher gibt es noch keine Angaben zu den Opfern. Russland und die Ukraine streiten weiter über einen vereinbarten Gefangenenaustausch. Der Kreml wirft der Ukraine vor, den Austausch, auch von getöteten Soldaten, zu verzögern. Die Regierung in Kiew weist das zurück. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Die Ukraine habe entsprechend der in Istanbul getroffenen Vereinbarungen gehandelt. Ein Datum für den Austausch von jeweils 6.000 Leichen sei demnach nicht vereinbart worden. In Istanbul hatten sich eine russische und eine ukrainische Verhandlungsdelegation auf den kompletten Austausch schwerkranker oder schwerverletzter sowie Kriegsgefangener bis 25 Jahren geeinigt. Die Ukraine habe eine entsprechende Liste vorgelegt, Russland nicht, gibt der Koordinierungsstab an.
Bei einem Unfall mit einem BVG-Bus sind in Berlin heute 5 Fahrgäste verletzt worden. Laut Polizei wich der Busfahrer einem Auto aus, das auf Höhe der Hofjägerallee im Tiergarten vor ihm liegen geblieben war. Dabei fuhr er